Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
So, das Band läuft, wie man damals 1987 im Tonstudio gesagt hat. Und dann hat einer aus dem Hintergrund gerufen, mach schneller, wir haben nur noch 5 Meter.
Aber gab es da nicht schon CD?
87?
Ja. Ich glaube, da gab es schon CD.
Ja, könnte sein. Oh, das ist sowas, das ist schwer einzuschätzen. Wann sind CDs rausgekommen? War das nicht schon mal
Thema? Haben wir darüber schon gesprochen?
Ja, ich glaube, wir hatten es irgendwie als Thema. Das war Anfang der 80er sogar schon, oder?
Ja, also CDs waren schon am Start.
Ja, okay. Aber trotzdem hat man bestimmt im Studio noch immer alles auf Band aufgenommen.
Ja, und auf Kassette.
Und dann so mit Tesafilm zusammengeklebt hinterher zum Schneiden.
Ich glaube, 87 habe ich bestimmt schon so ein Tape gemacht für jemanden.
Ja, klar.
Bestimmt.
Claro.
So, was diese Woche passiert? Ein Tag vor Donald Trump nehmen wir auf, also vor Donald Trumps Einweisung. Nee, Einweisung heißt das nicht. Amtseinführung.
Amtseinführung. Ja. Ja, irgendwie viele unangenehme Sachen, finde ich. Ich weiß nicht, über ein paar will ich auch gar nicht so reden, aber das ist natürlich schlecht bei so einem bei diesem Format hier, wenn man nicht drüber reden will. Nicht reden.
Fangen wir mal an. Punkt Nummer 1.
Ich möchte nicht über Honeypoo reden.
Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt musst du drüber reden.
Nee, hat wahrscheinlich außer mir auch niemand mitbekommen. Also nicht in dem Sinne. Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwie aus, manchmal ist es ja so, da werden wir dann von TikTok auf einmal so random, hat man das Gefühl, TikTok probiert mal, ja, wir zeigen ihm mal wieder den und den Content, mal gucken, ob er es nicht vielleicht doch gut findet oder so. Und irgendwie sind mir TikToks von ihr in Feed gespült worden. Und ich fand's irgendwie, es hat mich so ein bisschen erschreckt. Sie ist ja ein sehr großer Südkorea-Fan und hat ja, glaube ich, mittlerweile auch eine Wohnung da und verbringt da immer so ein paar Wochen am Stück. Und jetzt habe ich sehr viele Videos gesehen, wo sie dann immer nachts oder abends losrennt in so ein 7-Eleven, also in so einen Convenience-Store und sich da Abendessen besorgt.
Korn, Wodka.
Nee.
schönes Hamburger Gedeck.
Nee, das wäre ja noch okay, aber nein, so, also einfach, naja, Sachen, die man da eben so kauft, so Fertignudeln und dann irgendwie so, dann gibt es da so fertig, also schon in so einem Trinkbecher fertige Eiswürfel, dann und da packst du dann so instant, ja, wie so eine Art Sirup rein, das füllst du dann mit Wasser auf und so weiter und davon holt sie sich dann halt so 6, 7, 8 Sachen, alles so und das ballert sie dann entweder ne, in die Mikrowelle und schmeißt es alles so und Ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal thematisiert, wir werden auch ein bisschen langsam zu so Opas, die irgendwo am Fensterbrett alles beobachten und sagen, der hat falsch geparkt und so, man wird so ein bisschen mürrisch irgendwie. Aber ich fand es so ein bisschen erschreckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit, also weil wenn du siehst, die produziert mit einem so einem Essen Müll für eine ganze Woche. Ne, ja. Weil natürlich alles ist in Plastik eingeschweißt, alles hier nochmal eine Folie und da nochmal. Und ich wette, wenn sie danach den Müllberg filmen würde, wäre so eine ganze 35 Liter Mülltüte wäre voll. Und man muss natürlich auch sagen, dieses ganze Fertigzeug, was man sich da, also was sie sich dann da so reinballert, ist natürlich auch maximal scheiße. Also das ist so ziemlich das beschissenste Essen, was du dir reinzimmern kannst. Ist jetzt für sie egal, wenn sie das will, klar, und wenn ihr das schmeckt, super, soll sie es machen. Aber ich denke halt auch immer so an diese Vorbildfunktion. Und wir hatten das auch schon mal in einem anderen Kontext. Ich finde es manchmal so ein bisschen erstaunlich, dass viele, also man sieht so eine riesen Diskrepanz. Viele junge Leute engagieren sich voll so für, ne, es gibt Fridays for Future und dann rennen die da hin und sagen, hier Klima und Müll und alles schlecht und wir müssen gucken, dass unsere Zukunft passt. Und dann gibt's halt so andere Leute, und unter anderem zähle ich auch meine Tochter dazu, die dann erstmal ins Einkaufszentrum geht und sich erstmal so einen riesen Starbucks-Ding in Plastik mit Strohhalm und allem und Scheiß drauf, weißt du, alles egal. Und ich denke immer so, das kriege ich im Kopf immer nicht so ganz zusammen, dass diese Generation dann an vielen Stellen offensichtlich doch so unbedarft mit solchen Sachen umgeht. Also mir ging es jetzt gar nicht so sehr um sie, um Honeypoo selber, aber bei ihr ist mir das jetzt nochmal so aufgefallen. Ja, es war bestimmt jetzt kein super aktuelles Thema, sondern hat nur mich beschäftigt, aber irgendwie habe ich da viel drüber nachgedacht die Woche.
Okay, was noch?
Dann Ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt ein Thema von dieser Woche, aber der BVB, man muss einmal kurz, wir haben lange nicht mehr über Fußball gesprochen, aber man muss sagen, der BVB ist, glaube ich, man kann sagen, ist in der Krise.
So, ich glaube auch.
Das kann man, glaube ich, festhalten. Also langsam muss da was passieren, sonst ja, sonst wird es schwierig mit der Europa League dieses Jahr. Ja, es gibt sehr viele, weiß auch nicht, politische, bisschen unschöne Themen. Alice Weidel war in Hamburg, begleitet von großen Protesten. Unter anderem war mein Sohn auch da und hat auf der Demo und hat protestiert.
Ich habe heute, apropos Demo, genau das Gleiche. Ich habe heute auch eine Demo in Aachen gesehen. Also auch rechts gegen links. Und da ging es auch richtig ab.
Ja.
Also habe ich Bilder gesehen, das sah eher aus wie Weltkriegsszenario statt einer Demo. Also es war wirklich, sah halt aus, als wenn ja, als wenn da einfach mal Krieg ist.
Ja, ey, wir haben das ja schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet, glaube ich, in den letzten Folgen oder immer in unserem Talk dann so vorher. Ich habe echt sehr viel Respekt so vor den nächsten Wochen. Also wie gesagt, jetzt kommt Trump ins Amt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, nicht im positiven Sinne, sondern auch so ein bisschen angespannt, was der sich da so als erstes ausdenkt, was er jetzt alles machen will.
Ja, was ich halt krass finde, ist, der will ja unbedingt mit so einem Knall ins Jahr starten, in sein erstes Wahljahr starten. Also man spricht davon, er will Tausende abschieben, er will, also irgendwie was richtig Brachiales will er machen zum Start seiner Wahlperiode da.
Ja.
Und davor habe ich Angst, weil das, dem ist ja alles scheißegal. Und vor allen Dingen finde ich halt, wenn du dir seine Leute anguckst, die er so um sich herum gemacht hat, also in sein Kabinett, Berater und was weiß ich alles. Das ist eher so eine, wie heißt das? Ja, so eine Comedy-Truppe. Das ist so wie RTL Samstagnacht, aber als politisches Dings.
Ja, es ist halt wie in so einem schlechten Film. Also es ist halt, aber das, ne, es ist eben wie in so einem Drehbuch, wo jemand sich ausgedacht hat, komm, wir machen jetzt nochmal einen Film über irgendeinen irren, superreichen Typen, der da versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und jetzt lass mal noch irgendwie fünf crazy Charaktere ausdenken, die ihm dabei helfen. So, und ich meine, dass er sich da jetzt so an, also diese Frage stand ja auch in so ein paar politischen Podcasts schon im Raum. Also wer ist da jetzt eigentlich so am Drücker? Ist es eher Trump oder ist es eher Musk, weil die beiden jetzt ja auch so Buddies sind?
Jetzt ist Zuckerberg dazu gekommen.
Ja, genau, jetzt da, also das noch. Ich finde das alles ja sehr scary. Und dann halt hier noch die anstehenden Wahlen. Und dann, da gibt es ja auch diese Connection jetzt mit diesem auf X, ja, dieses Gespräch, diesen Chat, den da irgendwie Musk und Alice Weidel hatten, wo man sich auch fragt, Alter, so, also, what is happening?
What the hell is happening, sagt man.
Ja,
glaube ich.
Ist schon alles wirklich. Ja, schwierig, schwierig, schwierig.
Naja.
Ja, bestimmt sind noch andere Sachen passiert, aber ich war ja auch im Urlaub. Das ist natürlich auch passiert. Von daher habe ich mich auch ein bisschen von Social Media ferngehalten. Das außer, dass ich so sehr viele Instagram-Stories gepostet habe.
Das stimmt. Und immer dieselben.
Du immer Landschaft.
Strand, deine Füße am Strand, du ja. Am Strand, deine Füße am Strand. Es war halt schon, ja, man hatte das Gefühl, man war live dabei.
So soll es ja auch sein.
So, würde ich sagen, starten wir in das Jahr 1987 rein. So, AIDS und Kondom wurden beide zu den Wörtern des Jahres gewählt, während zum letzten Mal nach 13 Jahren fast immer auf Platz 1 der Name Christian zum beliebtesten jungen Namen wurde. Bei den Mädchen war es hingegen Julia zum vierten Mal hintereinander. Naja, ansonsten gab es 1987 schon ein bisschen mehr Abwechslung. Es fing gleich richtig gut an. Falsche Neujahrsansprache ausgestrahlt. 1987 geht gut los. Oder zumindest richtig. Nachdem am Silvesterabend 1986 aus Versehen die falsche Neujahrsansprache von Helmut Kohl ausgestrahlt wurde, nämlich die von 1985, wurde jetzt die richtige Neujahrsansprache am 01.01.87 ausgestrahlt. Sowohl der CDU-CSU-Generalsekretär als auch der CDU-Generalsekretär vermuteten damals übrigens eine bewusste Sabotage hinter dieser peinlichen Panne. Doch das konnte niemals eindeutig bewiesen werden. Außerdem passierte 2009 nochmal sowas Ähnliches. Diesmal führte menschliches Versagen dazu, dass die Neujahrsansprache von Kurt Beck beim Radiosender SWR 1 auch die Ansprache aus dem Vorjahr war. Naja, kann mal passieren. Erst recht bei Ansprachen, die sich auch jedes Jahr irgendwie gleich anhören.
Ja, das, der letzte Punkt stimmt allerdings irgendwie.
Also es ist wahrscheinlich immer dasselbe. Also immer nur, es wird halt immer nur das Dramathema ausgetauscht.
Ja, ja, genau.
Es ist immer Friede, Zusammenhalt, Einigkeit und so weiter. Und dann so, ach so, ja, dieses Jahr ist Ukraine, dann Gazastreifen, was auch immer. Ja.
Ja. Ja, aber stell mir vor, also du, ich weiß ja nicht, wie die das damals gemacht haben. Naja, wahrscheinlich war das auch schon irgendwie, ist das damals dann schon so digital gewesen, dass du Dateien irgendwo auf dem Rechner hin und her geschoben hast. Aber egal wie auch immer, ob sie jetzt einfach nur das falsche Band eingelegt haben oder halt einfach auf die falsche, weißt du, stell dir vor, du bist der Typ, der das gemacht hat und dann geht diese Ansprache los und du merkst das. Das ist, finde ich, so ein beschissenes Gefühl. Und du kannst es in dem Moment ja auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist so, als wenn du eine Mail abschickst, wo du reinschreibst, ja, der Karl-Heinz ist richtig das Arschloch und hast aber nicht gepeilt, dass Karl-Heinz in CC ist. Ja, weißt du, genau. Dann versuchst du noch so die Mail zurückzurufen.
Das geht aber nicht. Und das ist lustig, weil es gibt ja bei Outlook gibt es eine Zurückrufen-Dings. Funktion. Also du kannst bei Outlook kannst du sagen, Mail zurückrufen. So. Geil ist aber, die kannst du nicht zurückrufen, sondern der Empfänger, und das ist das Dumme, der Empfänger bekommt eine Nachricht, XY möchte gerne diese Mail zurückrufen. Was bedeutet, statt still und heimlich ja. wird ja nochmal darauf hingewiesen, so, übrigens, da will jemand eine Mail zurückrufen, guck dir die nochmal genau an, weil da müsste was drinstehen, was du jetzt gerade nicht lesen sollst. Das ist so schwachsinnig.
Ja. Aber dieses Gefühl, ey, das ist das Schlimmste, wenn du weißt, du kannst es eh nicht mehr ändern und dann einfach nur noch da sitzt und auf die Reaktion wartest.
Ja, klar.
Ja.
Naja. So, Russland demokratisiert sich ein bisschen. Am 27. Januar kündigte Mikhail Gorbatschow auf dem Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei die als Perestroika bekannt gewordenen Reformen in der UdSSR an. Im weitesten Sinne handelt es sich bei diesen Reformen um eine Demokratisierung des Staates, die nicht nur aus heutiger, sondern auch als damaliger Sicht eigentlich selbstverständlich klingen. So durften etwa Betriebe ab 1987 auch selbstständige Entscheidungen treffen. Tschüss, Zentralverwaltungsgesellschaft und hallo Marktwirtschaft. Ja. Da stell ich mir immer die Frage, wie das überhaupt funktioniert hat bei diesem totalitären System. Wenn ich mir jetzt angucke, die Sowjetunion, die war ja riesig. So, und das war alles geplant. Dass das in die Hose geht, das muss doch klar sein.
Ja, irgendwie schon.
Also wenn du 2 Millionen Firmen hast oder weiß ich nicht wie viel, aber werden es wahrscheinlich gewesen sein. Oder 500.000, selbst 500.000. Da brauchst du doch mindestens 1.000 Leute, nee, mehr eigentlich, um das zu verwalten.
Ja, ja. Naja, darum haben solche... Da brauchst
du mehr als ein Whiteboard, um zu sagen, ja. So, warte mal, machen wir mal heute so, morgen so und dann läuft die Scheiße.
Ja, aber das ist ja der Grund, warum solche Systeme dann auch immer so eine aufgeblähte Verwaltung haben oder halt so ein, wo gefühlt die Hälfte der Leute dann ja beim Staat angestellt ist, weil du halt so viele Leute brauchst, um diesen ganzen Bumster zu verwalten. Und dass es aber eigentlich in der Praxis nicht funktionieren kann, ist irgendwie ist logisch, schon
klar. Ich.
Auf der anderen Seite, ich weiß, also ist jetzt ein bisschen gewagter Take. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Russland heute anguckt, also, ne, was ist so, also war das 87? Okay, jetzt mal so ganz grob gerechnet, 30, 40 Jahre später, was ist draus geworden? Ist auch nicht so viel besser.
Ja, weil sie weil sie so eine Mixtur haben wollen. Also aus Kontrolle und freier Marktwirtschaft. Und das kann ja, das ist so wie halbschwanger. Also das geht, glaube ich, das kann gar nicht funktionieren. Das kann noch weniger funktionieren als das erste.
Ah, ja, das stimmt.
Russisches Jahr, weil das nächste ist auch direkt wieder Russland. Es war eines der Medienereignisse des Jahres. Der deutsche Privatpilot Matthias Rust landete mit seiner Cessna auf dem Roten Platz in Moskau, was zu einem weltweiten Nachrichtenspektakel und zur Suspendierung mehrerer hochrangiger Generäle der sowjetischen Armee führte. So wurden sowohl der Verteidigungsminister und der Chef der sowjetischen Luftverteidigung von Gorbatschow in den wohlverdienten frühzeitigen Ruhestand entlassen. Und zwar laut Gorbatschow auf deren eigenen Wunsch. Nun ja, die Motivation von Rust für seinen Flug war laut eigener Ansage der Wunsch nach Weltfrieden und der Verständigung zwischen unseren Völkern. Und er hat auf jeden Fall die Perestroika in Russland damit weiter vorangetrieben. 1989 geriet Rust allerdings wieder in die Schlagzeilen und diesmal auf unangenehme Art und Weise. Er stach eine Schwesternschülerin nieder, weil sie ihn nicht küssen wollte, wofür er seine Freiheitsstrafe von 30 Monaten erhielt. 2001 klaute er dann einen Pulli in Hamburg und stellte 2005 einem Spediteur ungedeckte Checks aus. 2007 widmete er sich dem professionellen Pokerspiel und teilte der Rheinischen Post im Januar 2009 mit, dass er finanziell ausgesorgt habe. Okay.
Okay, gut, dass wir jedes das auch Leben. Noch wissen.
Jedes Leben. Könnte man verfilmen. Das ja, Leben des jungen Rusts.
Crazy Typ auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt so die ersten Sachen, wo ich auch wirklich so, also mich noch dran erinnere, das selber in den Nachrichten gesehen zu haben. Es war natürlich ein mega Ding damals, dass der Typ einfach hier in seine Cessna gestiegen ist.
Oder so. Aber kam sogar aus Pinneberg oder so. Also es war relativ dicht bei Hamburg, glaube ich.
Kann sein, ja, ja. Und dann ist er halt einfach irgendwie so mal darüber geflogen.
Ja, ja, aber dass sie den nicht abgeschossen haben, also krass.
Ja, aber da sieht man auch mal, wie viel Palaver und Gelaber halt auch immer in diesen Auseinandersetzungen steckt, weißt du? Weil du würdest ja erwarten, dass sofort, also sobald du dich so 1 Zentimeter über den Radar, also in das russische Radarfeld rein bewegst, dass sofort irgendwie 3 Raketen auf dich fliegen. Aber die kochen wahrscheinlich auch nur mit Wasser.
Ja, klar.
Nee. Die klar. So schnell sind die auch nicht am Drücker.
Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht
wird. Ja, müssen die erstmal dir gucken, ja, wann wurden die Raketen hier echt zuletzt eingeölt? Haben die noch TÜV? Ist hier, können wir die jetzt losschicken? Nee, oh, scheiße, ist schon wieder weg, der Punkt, der auf dem Radar.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also das, ne, und die ist ja auch nicht schnell, so eine Cessna. Die ist ja nicht so, dass man denkt, so, okay, die ist so schnell geflogen, dass man sie nicht sehen konnte, sondern die ist ja echt langsam.
Naja, und wahrscheinlich, ich meine, sie fliegt auch nicht so hoch. Das heißt, das haben sie wahrscheinlich sehr viele Leute tatsächlich auch vom Boden aus ja gesehen. Weißt du, die fliegt ja nicht.
Ja, aber dass der auf dem roten Platz landen kann, ist halt schon krass.
Ja.
Ich glaube, es war ein Marketing-Gag von Gorbatschow.
Ja, das kann sein.
Er hat den engagiert, hat gesagt, Keule, wir müssen hier ein bisschen Reform machen, komm mal rüber.
Ja, wir brauchen gutes Bildmaterial.
Ja, wir brauchen mal ein schönes Bild.
Ja.
Oh Mann. Ja, so. Am 28. Juli 1987 sorgte ein Bericht des ARD-Magazins Monitor für einen der größten Lebensmittelskandale Deutschlands. Die Sendung enthüllte, dass in Fischdosen teilweise Würmer gefunden wurden. Die erschreckenden Bilder und Berichte führten zu einem Schock in der Bevölkerung und einem massiven Vertrauensverlust in die Fischkonservenindustrie. Die Folgen waren dramatisch. Innerhalb kürzester Zeit brach die Nachfrage nach Fischkonserven rapide ein. Verbraucher griffen vermehrt zu frischem Fisch oder verzichteten gänzlich auf Fischprodukte. Die deutsche Fischereiwirtschaft, die stark von Konservenverkäufen abhängig war, geriet in eine existenzielle Krise. Unternehmen meldeten Verluste in Millionenhöhe. Arbeitsplätze standen auf dem Spiel und der Ruf der Branche war schwer beschädigt. Der Vorfall löste außerdem Diskussionen über Lebensmittelkontrollen, Transparenz und Verbraucherschutz aus. Der Skandal wurde zu einem Meilenstein, der das Bewusstsein für Lebensmittelsicherheit in Deutschland nachhaltig veränderte. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also
ich auch nicht. Aber wie stehst du so generell zu Fischkonserven?
Ja, ich mag halt gerne, ich mochte früher, habe ich sehr, sehr gerne gegessen, diesen Hering in Tomatensauce. Die fand ich schon lecker. Und Sardinen in Öl fand ich auch lecker.
Hm. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht, also so gefühlt diesen hier diese Heringe in dieser cremigen Tomatensauce, das könnte ich mir, glaube ich, auch gut vorstellen.
Das war auch echt immer lecker. Also muss man einfach sagen.
Was ich gar nicht mag, ist so Rollmops.
Ich mag frischen Rollmops aus der Dose oder aus dem Glas, finde ich scheiße. Aber Rollmops, so wenn wir irgendwie an der Küste sind, dann kann es auch schon mal ein Rollmops sein, ne?
Hm. Ah, weiß ich Rollmops. Nicht. Das Einzige, was ich an Fischkonserven wirklich regelmäßig esse, ist Thunfisch.
Das stimmt, Thunfisch auch.
Aber ich glaube, es ist sowieso eine, also Das heißt, viele Leute wissen das wahrscheinlich, aber es ist, also man hat ja manchmal auch so ein bisschen im Kopf Fisch so als gesunde Alternative zu Fleisch, so in Anführungsstrichen. Aber Fisch ist schon ganz schön verseucht. Also wenn man viel Fisch isst, dann ziehst du dir auch viel Scheiße rein, weil im Meer, also irgendwelche so Schadstoffe, Schwermetalle, dann wenn die aus irgendwelchen Zucht, ne, das wenigste ist ja Wildfang, sondern das sind ja alles gezüchtete Viecher, dann sind die halt voll mit Antibiotika und so. Ist schon, also man sollte auch nicht zu viel Fisch essen. Da zieht man sich schon ganz schön viel Mist auch rein.
Ja, definitiv. Plastik.
Ja, Mikroplastik, alles. Also es ist wirklich schlimm.
Am 19. Oktober 1987 erlebte die Weltwirtschaft einen historischen Schock, den Schwarzen Montag. Innerhalb eines einzigen Tages brachen die Börsenkurse weltweit um 20% ein, ausgelöst durch algorithmischen Handel und Panikverkäufe. Der Dow Jones verlor 22,6% seines Werts, ein Rekordeinbruch, der Investoren und Märkte weltweit erschütterte. Die Ursachen lagen in einer Kombination aus hohen Bewertungen, Zinsängsten und automatisierten Verkaufsprogrammen. Die Auswirkungen waren global. Unternehmen verloren Milliarden, Kleinanleger standen vor dem Ruin und die Angst vor einer weltweiten Rezession breitete sich aus. Der Schwarze Montag führte zu einem umfassenden Reform im Börsenhandel, darunter der Einführung von Handelsstopps, um zukünftige Panikreaktionen einzudämmen. Ein Wendepunkt in der Geschichte der Finanzmärkte. Ja, habe ich, also doch, Schwarzer Montag, ich erinnere mich dran, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, das hat in meinem Umfeld niemanden tangiert.
Nee, es gibt so ein paar Analogien in ein paar Filmen halt, ne, wo das halt mal vorkommt, aber...
Was ich krass finde, ist, dass ja Black Friday, ne? Also eigentlich müsste, also ich finde, das müsste sich ja damit in, das müsste ja damit in Verbindung stehen. Also Schwarzer Montag, Black Friday, dass sie das genommen haben, um sozusagen diese Billiggeschichte zu machen, ist krass.
Ja, aber ist es nicht so, also weil vielleicht schmeiße ich das jetzt irgendwie durcheinander, aber es gab doch in Deutschland auch mal diesen, also es gab ja noch mal dann an einem Freitag, das war aber dann sozusagen nach dieser New Economy Blase, glaube ich. Vielleicht war es auch primär so ein deutsches Ding. Da gab es ja auch mal so einen Börsencrash. Und das war halt auf einen Freitag. Und ist das nicht einer der Gründe, warum der Black Friday halt in Deutschland von Anfang an auch immer irgendwie anders genannt wurde?
Das weiß ich nicht, aber der Black Friday wird ja auch international verwendet. Also meinst du, die haben sich an dem deutschen Freitag orientiert,
glaube ich? Nee.
Das glaube ich
nicht. Ah, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch gerade Quatsch, was ich erzähle. Aber ja.
Happy, es ist 5, es gibt jetzt noch nichts zu essen. Gibt's noch nicht, nein. Ist es viel zu früh?
Vielleicht schon Zeitumstellung oder so.
Oder hast du Zeitverschiebung? Hast du Zeitverschiebung?
Aber ich sag mal so, also es gibt ja heutzutage, weiß ich nicht, gibt so ein paar Parallelen, ne? Also Zinsen ist ja auch immer ein bisschen Thema. Es gibt generell so ein bisschen diese Tendenz, dass viele sagen, ja, viele Börsenwerte sind auch so ein bisschen überbewertet, ne? Tesla viel zu hoch bewertet und so weiter. Ist das nicht auch ein bisschen schon so eine Blase? Na, mal gucken.
Ja,
wird bestimmt nicht der letzte Börsencrash gewesen sein.
Also also ich glaube, dass Deutschland ja relativ reguliert ist, wenn es um Kreditkarten und so und Kredite im Allgemeinen geht. Aber in Amerika ist das ja gar nicht reguliert. Also da gibt es ja Leute, die haben 15 Kreditkarten, die alle bei minus irgendwas sind. Und,
ja.
Und dass das nicht mal explodiert, weil das verstehe ich halt überhaupt nicht. Das müsste doch irgendjemand mal auffallen, dass die meiste Kohle, die da im Umlauf ist, einfach gepumpt ist.
Ja, also gut, da weiß ich nicht, begeben wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen auf dünnes Eis, weil dann wird irgendwann ist jetzt so entweder betriebs- oder volkswirtschaftliches Know-how gefragt, was wir, glaube ich, beide in der Tiefe nicht haben. Aber in Amerika, ich meine, es ist ja grundsätzlich so, die Schulden des einen ist das Guthaben des anderen. Also sprich, mit diesen krassen Kreditkartenschulden verdient halt irgendwer auch mega viel Kohle. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit so eine Senatsanhörung, glaube ich, in Amerika. Da waren auch die Chefs oder Chefinnen der großen Kreditkartenunternehmen vorgeladen, weil das nämlich da auch diskutiert wurde, so nach dem Motto, weil die ja auch so ultra hohe Zinsen dann nehmen, ne, auf diese Kredite und so weiter. Ja. Und sich natürlich ins Fäustchen lachen, weil die sich damit dumm und dämlich verdienen und irgendwie eine Gewinnmarge von 50% oder sowas haben. Und das wurde da auch so ein bisschen kritisch hinterfragt. Aber ja, das ist natürlich So, das Geldsystem, dem ist es halt scheißegal. Solange da es genug Leute gibt, die damit dann auch die Kohle verdienen, wird es wahrscheinlich ja nicht geändert.
Ja, aber also ich stelle mir das so vor, irgendwann sind die Leute dann so, dass sie mit Schulden, die Schulden der Schulden der Schulden der,
ja,
Schulden,
ja,
der Schulden zahlen, aber sozusagen bei dem eigentlichen Gläubiger kommt eigentlich schon gar nichts mehr an.
Ja, ja, nein, klar. Also irgendwann wird es bestimmt implodieren. So, weil du einfach, ne, du kannst es nicht unendlich aufrecht erhalten. So. Und dann, ich meine, da hängen ja dann auch die Banken dran, weil die sind ja dann diejenigen, die auch dann quasi das Geld ausgeben. So, und so, sofern das dann bei einer Bank so ist, dass, was weiß ich, die Hälfte der Leute auf einmal ihre Kredite halt nicht mehr bedienen kann, kriegt die Bank halt ein Problem und dann kommt so ein Stein ins Rollen irgendwie. Oh, ja.
Ja, ich finde das schwierig, aber gut. Was wissen wir schon? Am 26. September 1987 begann eine neue Ära im deutschen Fernsehen. Thomas Gottschalk übernahm die Moderation von Wetten, dass. Die legendäre Show, die bis dahin von Frank Elstner geprägt war, bekam mit Gottschalk einen Moderator, der das Format mit seiner lockeren, charmanten Art revolutionierte. In der Hofer Freiheitshalle präsentierte Gottschalk erstmals die Mischung aus spektakulären Wetten, prominenten Gästen und musikalischen Highlights. Mit seinem unkonventionellen Stil und spontanen Humor brachte er frischen Wind in die Sendung und schuf eine Atmosphäre, die Zuschauer und Gäste gleichermaßen begeisterte. Gottschalk prägte das Format über Jahrzehnte und machte es zur erfolgreichsten Samstagabendshow in Europa. Sein Auftakt 1987 markierte den Beginn einer glanzvollen Karriere und einer Zeit, in der Wetten, dass regelmäßig Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte. Ein Meilenstein der deutschen Fernsehunterhaltung.
Ja. Und die Zeit, in der Thomas Gottschalk ungefragt mal Leute angetatscht hat. Ja. Auch das ging da los.
Das stimmt. Aber trotzdem, also ja, man muss es halt einfach quasi sagen, dass es war halt schon eine andere Art von Abendunterhaltung. Also ich weiß noch wie wir eigentlich immer quasi, wenn Wetten, dass war, hat man sich da vorgesetzt. Das war halt wirklich so ein krasser Event war das so. Ey, heute, geil.
Ja, definitiv. Wir haben das, glaube ich, neulich in irgendeinem anderen Zusammenhang auch schon mal gehabt. Also bei uns war das auch, also nicht bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, aber ich war ja als Kind halt viel bei meinen Großeltern, auch immer in den Ferien und so. Da war das gesetzt. Also da wurde auch sichergestellt, dass dann um 8 Uhr alle vom Fernseher saßen und dass alle Getränke da waren und so. Und dann war das halt richtig so ein Happening irgendwie. Und es wurde geguckt, da gab es gar keine, es wurde gar nicht in Frage gestellt.
Ja.
Aber man muss ja sagen, zu der Zeit gab es im Zweifel dann auch nicht viele Alternativen. Also was hättest du sonst machen sollen, außer vielleicht Mensch Ärgerich nicht spielen oder so.
Ja, und es war halt auch, ich finde, es war auch eine der, also die haben es ja wirklich geschafft, sozusagen Musik, Unterhaltung, geile Leute, Gäste dahin zu kahren, die halt auch echt großartig waren, die du sonst im restlichen Fernsehen gar nicht gesehen hast. Da waren ja wirklich alle.
Ja, klar. Also das war schon, ich meine, da waren Weltstars zu Gast, ne? Die hast du sonst eben auch nirgendwo gesehen. Und das ist auch der große Unterschied eben zu heute. Heute siehst du, weiß nicht, heute kannst du meinetwegen Tom Hanks bei Instagram folgen und siehst jeden Tag selber, was der für Story, also keine Ahnung, ob der jetzt Stories postet, aber nur als Beispiel. Und 1987 hast du den aber nur zu Gesicht bekommen, wenn du dann diese Sendung eingeschaltet hast. Oder du hast dir halt mal ab und zu mal die Bunte gekauft oder so. Dann hast du, ne, aber das war die einzige Möglichkeit für Leute, so Weltstars überhaupt mal zu Gesicht zu bekommen.
Ja, ja, klar. Aber es war schon krass. Also wie gesagt, wen der alles da hatte, war halt auch cool. Also
Claudia Schiffer.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Und dann kam Wolfgang Lippert. So, 1987 war ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele, denn es droppten ein paar der größten Franchises überhaupt. Eine offene Welt voller Geheimnisse, Puzzlespaß und epische Kämpfe. Wer sollte darauf nicht Bock haben? Und von da an dauert es auch nur noch ein paar Jahrzehnte, bis auch die allerletzte Person wusste, dass die Hauptfigur Link nicht Zelda heißt, sondern die Prinzessin, die er zu befreien versucht. Ebenfalls ikonisch Capcoms Mega Man, das erstmals auf dem NES erschien. Die Mischung aus vorderem Gameplay und der Möglichkeit, die Reihenfolge der Levels selbst zu wählen, macht das Spiel bahnbrechend und brutal schwer. In Japan debütierte außerdem noch ein weiteres Phänomen, Final Fantasy. Auch die Hardware wurde modernisiert. Mit dem Sega Master System und dem Commodore Amiga drängten neue Plattformen auf den Markt und machten Nintendo erstmals echte Konkurrenz.
Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal. Ist jetzt, also ist nicht so mein Ding irgendwie. Ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich...
Mega Man habe ich gehasst und Final Fantasy fand ich cool.
Ja, also wie gesagt, beides nicht so, also alles, was mit Nintendo zu tun hat, war nie so meine Welt, deswegen, ja, weiß nicht, nicht so mein Thema.
Aber wann hast du denn angefangen, also wann fing es bei dir an?
Konsole? Oder weiß ich nicht, wann kam die PlayStation raus?
Die kommt, glaube ich. Nee, warte mal, es war doch gerade 30 Jahre PlayStation. Das heißt 24, 30 Jahre zurück, 94. Da sind wir noch ein bisschen.
Echt? 94 ist sie erst rausgekommen?
Ja, macht Sinn, oder?
Das wäre ja crazy. Ja, kann sein. Also, eine PlayStation 1 hatte ich, mit der habe ich halt auch dann entsprechend viel mehr oder weniger viel gezockt. Aber wie gesagt, ich bin nie in diese Nintendo-Welt so eingetaucht. Und das war ich, keine Ahnung, mir hat das nie so zugesagt. Aber es ist bis heute so. Ich kann es als Phänomen natürlich total anerkennen, aber mir selber, weiß ich nicht, die Spiele, die Charaktere, ja, ich lässt das irgendwie kalt.
Ja, macht ja nicht. Also ich fand es früher cool. Heute finde ich auch schwer rein. Also, ne, ich hab so auf der Switch, also ich spiele irgendwie alles an, aber mich catcht nicht. Das letzte was mich richtig gecatcht hat, war Pokémon. Weil es das erste Pokémon war, was ich durchgespielt habe. Aber ist auch jetzt 3 Jahre her oder so. Und ansonsten, ich bleibe immer nicht so lange hängen. Weil ich immer denke so, nee, kann ich auch auf dem Monitor oder auf dem Fernseher. Ist halt so, Switch ist halt für mich so für unterwegs.
Ja, also ich meine, die Switch, ich habe auch eine jetzt, weil ich habe mir dann natürlich auch eine gekauft, aber auch gefühlt nur 5-mal benutzt in den letzten, weiß ich nicht, 3 Jahren, in denen ich das Ding habe. An sich als Konsole finde ich das Ding schon geil, gerade auch eben so zu mitnehmen und so weiter, ne? Also ich habe auch mal eine Zeit lang so ein bisschen mit dem 3DS gespielt und so. Also die Geräte von Nintendo sind schon immer geil irgendwie, aber die Spiele, also so ein typisches Mario-Spiel, egal ob das jetzt ganz klassisch Mario ist oder halt diese ganzen Variationen davon. Das ist auch eben nicht so, alles, was so Richtung Jump'n'Run und so weiter geht, das ist nicht, mich motiviert das nicht. Mich nervt das dann eher nach einer Viertelstunde, weil ich dann wieder zum 5. Mal es nicht geschafft habe, da irgendwo rüber zu springen. Und dann schmeiße ich das Ding schon in die Ecke, weil ich keinen Bock mehr.
Ja, aber also früher hat es mich schon gecatcht, da weiß ich noch, da war es halt das Krasseste, wenn du bei Super Mario World auf dem Super Nintendo, wenn du halt die 100% erreicht hast, das war halt schon wirklich krass. So, und ich habe es nie geschafft, aber das war so das Master Goal. Da weiß ich auch, da habe ich aber auch richtig reingesucht. Also da war alles, was Super Nintendo war richtig krass. Hatte ich richtig Bock drauf. Da kam auch irgendwie, gefühlt kamen da auch irgendwie immer nur coole Spiele raus. Also natürlich nicht immer, aber da waren schon geile Sachen bei. Aber ja, gut. So, dann kommen wir wieder zu deinem Lieblingsthema. Was ging eigentlich musikalisch in 1987? U2 veröffentlichen sie Joshua Tree, ein Album, das nicht nur Welthits wie With or Without You und Where the Streets Have No Name hervorbrachte, sondern die Band endgültig zu Rockgiganten machte oder zur Zielscheibe von Hohn und Spott. Im Popbereich dominierte Michael Jackson mit Bad, dem Nachfolger von Thriller, auf dem Banger wie Smooth Criminal und Man in the Mirror drauf waren. Gleichzeitig sorgten Guns N' Roses mit Appetite for Destruction ein Comeback des Hard Rock und Sweet Child of Mine lief auf jeder Party. Und das, obwohl sich das Album anfangs eher schleppend verkaufte, aber inzwischen weiterhin auf Platz 7 der meistverkauften Alben aller Zeiten in Amerika thront. Die Nummer 1 Hits wie Walk Like an Egyptian, Reality, La Isla Bonita, I Wanna Dance With Somebody und It's a Sin sorgten in Deutschland dafür, dass 1987 eines der größten Ohrwurmjahre des letzten Jahrtausends war. Naja, bis zum nächsten Jahr halt. So, fangen wir an. Walk Like an Egyptian.
Ja, was?
Wer hat das gesungen?
Wie hießen die nochmal? Bananarama?
Nein. Bangles. Mit Susanna Hoffs.
Die Ärzte.
Reality.
Was Reality?
So heißt der Film.
Ach so.
So heißt das Lied. Aber aus welchem Film ist das?
Reality. Ach, hier. Dieser Teenie-Knutschfilm.
La Boom, die Fehde.
Ja. Genau. Ja, genau.
La Isla Bonita, wer hat's gesungen?
Ja, Madonna natürlich.
Ey, da bin ich krass. I Wanna Dance With Somebody.
Ey, Whitney Houston natürlich.
Ey, da geht's krass. Und It's a Sin.
Keine Ahnung. Ja, komme ich jetzt nicht drauf.
Pet Shop Boys.
Ach ja. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass Appetite for Destruction das siebtmeistverkaufte Album in Amerika ist. Das
finde ich schon krass. Ganze Roses war schon krass.
Also ja, aber
richtig krass. Und vor allem, was ich halt krass finde, ist, das erste Lied, Paradise City, fand ich halt viel geiler als Sweet Child of Mine.
Ja, finde ich auch.
Das ist ein richtig, richtig geiles Ding.
Ja.
Und dann fing es halt auch an, dann gab es noch bis zum blauen und gelben Album, waren die ja auch echt cool. Und dann fing es halt an, weird zu werden.
Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Ansonsten Bad, ja, natürlich auch mega geiles Album. Fand ich mit der Zeit immer besser. Fand ich am Anfang nicht so cool, aber
stimmt, jetzt. Am Anfang fand ich es auch richtig nicht richtig scheiße, aber es war so, das ist nicht mehr mein Michael Jackson.
Ja, genau. auch so dieses Video da. Also den Song Bad finde ich tatsächlich bis heute auch nicht so geil. Aber da sind schon sehr coole Songs drauf auf dem Album, muss man sagen.
Definitiv. Und was ich faszinierend finde, ist, ich fand U2 ganz früher immer scheiße, bis Pop. Was halt unverzeihlich ist, wenn man, weil Pop ist ja, glaube ich, eins ihrer schlechtesten Alben, aber das fand ich cool. Und dann wurde ich U2-Fan.
Ja, ich habe U2 nie so richtig verstanden irgendwie. Also ich finde so diese ganz bekannten Songs von denen, ne, hier so With or Without You oder
Ja, jetzt von denen, alles gut.
Nee, das von Simply Red. Die finde ich auch cool. Aber weiß nicht, ist jetzt nichts, was ich mir hier so. Also Bad zum Beispiel, so zweimal im Jahr mache ich mir das hier an und dann höre ich das zu Hause einmal durch. Das Album, aber ich würde mir nie ein U2-Album anhören. Jetzt so von vorne bis hinten.
Ja, mich haben sie gecatcht durch ihre Live-Geschichte, weil live waren sie, ich war schon immer so ein Live, also mich haben Bands live gecatcht. Also und U2 hat schon immer wirklich ultra krasse Konzerte gemacht und richtig krasse Bühnen aufgebaut. Und darüber haben sie mich einfach gecatcht. Also plus, dass ich die Musik halt gut finde. Aber also richtig haben sie mich über ihre Konzerte gekriegt.
Ja.
Naja. So, am 19. April 1987 feierte The Simpsons ihr Debüt als Kurzfilm in der Tracy Ullman Show. Die gelbe Familie, geschaffen von Matt Groening, startete zunächst als einfache Zwischenanimation, die damals noch wie aus dem Arsch gezogen aussah. Groening hatte seine Rohentwürfe an die Animatoren übergeben und darauf gehofft, dass sie noch für den nötigen Feinschliff sorgen. Aber stattdessen wurden diese Skizzen ohne weitere Veränderung gesendet. Trotzdem eroberten Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie als eine schräge, aber zugleich liebevoll realistische Version der amerikanischen Familie schnell die USA und später auch Europa. Die Kurzfilme waren so erfolgreich, dass sie 1989 ihre eigene Serie bekamen, die ihr zu langlebigen, einflussreichen Zeichentrickserie der Welt wurde. Inzwischen gibt es 36 Staffeln mit über 780 Folgen. Ich gebe es zu, Simpsons haben mich nie richtig gecatcht. Also es war cool, früher so reinzugucken, aber ich finde, also ich fand das irgendwann langweilig. Bei 87 Folgen ist es, glaube ich, auch völlig okay. Das ist mehr als die Lindenstraße hat, glaube ich. Nein. Ich
glaub, ja, aber
halt mehr, aber.
Ja, wahrscheinlich. Aber der Punkt ist ja, du fandest es ja schon nach 5 Folgen langweilig.
Ja.
Und das
geht nicht. Ich habe aber auch null mit den Charakteren related. Also klar, Homer Simpson fand ich geil. Mr. Burns finde ich geil. Und dann wird es auch eng.
Ja, aber mir
geht das genauso. Die rauchenden Schwestern fand ich auch cool.
Ja, mir geht das auch so. Ich habe das nie, aber ich habe das gleiche zum Beispiel bei South Park. Das haben ja auch alle Leute ultramäßig abgefeiert. Oder heute, wie heißt
denn American diese? Dad, auch ja, grausam, ganz grausam.
Ich gucke mir das an und sitze davor und denke so, Alter, was soll das?
Nee, ich finde, das ist auch Zeitverschwendung. Das ist halt wirklich Zeitverschwendung.
Ja.
Weil es sieht nicht cool aus, die Geschichten sind nicht geil. Es ist halt, ja, es ist der Spiegel der Gesellschaft, aber trotzdem, nee. Ich finde das nicht gut.
Nee, ich kann damit auch nichts anfangen. Gar nicht.
Löschen wir. Wir löschen alle Simpsons-Staffeln. 36 Staffeln, Alter, das ist krass. Und jede Staffel hat 20 Folgen. 22
Folgen. Aber ich hätte eigentlich fast gedacht, dass es schon mehr sind, weil gefühlt, also, ja,
keine Ahnung. Und ich habe mal neben Matt Groening habe ich mal gesessen in L.A. Im Zigarrenclub. Ich war da in so einem Zigarrenclub eingeladen und das ist der Club, wo auch Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone ihre Zigarren-Tresure haben und so. Und dann habe ich da gesessen, habe gegessen, Zigarre geraucht, aber ich habe gar keine Zigarre geraucht. Und dann saß Matt Groening neben uns. Das war cool. Aber sah völlig normal aus. Also so war jetzt nicht so erhaben. War jetzt nicht so, oh, krass, ich habe Matt Groening gesehen.
Aber wusstest du, dass der oder hat dir jemand, weil ich wüsste nicht, dass ich hätte keine Ahnung, wie der
Typ ist. Nee, ich wusste nicht, dass er das ist. Das hat mir, ich war der Besitzer von diesem Club, der hatte noch eine andere Firma und der hatte überlegt, mich nach Amerika zu holen, weil ich für ihn arbeiten sollte. Und dann hat er sozusagen unser Bewerbungsgespräch war in diesem Zigarrenclub in L.A. Es war schon gut. Also war geil. Also ich habe da nicht angefangen, zum Glück. Aber das war schon geil. Naja. Zum 40. Firmenjubiläum präsentierte Ferrari 1987 den legendären Ferrari F40. Als letzter Wagen, der unter Enzo Ferrari selbst entwickelt wurde, verkörperte er puristische Rennsporttechnik und Performance. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 324 galt der F40 als der schnellste Serienwagen seiner Zeit und wurde zum Symbol der technischen Innovation und Exklusivität in den Meilensteinen der Automobilgeschichte.
Ja.
Ja.
Also, ja, was soll man sagen? Ist auf jeden Fall eine ikonische Karre.
Ich muss erst mal googeln, weil ich überhaupt nicht weiß, welcher das ist. Ist das dieser Breite?
Ja, der ist so, ja, wenn du den siehst, weißt du sofort.
Der mit dem hohen Heckspoiler.
Ja, ja, und so sieht irgendwie so ein bisschen eckig auch aus, aber halt sehr flach. Ja. So.
Ist der, den Magnum hat?
Nein.
Als Cabriolet.
Nein, okay. Nein. Magnum hat ein, weiß ich nicht, will jetzt nicht
so Testarossa.
Nee, ein Testarossa ist es, glaube ich, nicht, sondern ein F, ach, ist auch egal, ich weiß es nicht. Ein F40, also das ist, ich glaube, da steckt sehr viel Formel-1-Technik sogar drin.
308 GTS, um dich zu unterbrechen.
Ja.
Ist der Magnum Ferrari.
Ich habe, weiß ich, bestimmt schon 1,5 Jahre alt, das Video oder sowas. Es gibt von JP Performance so ein Video, wo er sich auch mal so eine Karre anguckt. Da trifft er so einen Typen, der hat so einen F40. Und es ist schon ein bisschen abenteuerlich, stellen die dann auch so fest, wie die Dinger damals ausgeliefert wurden. Also da fehlten teilweise Schrauben und einzelne Teile von innen waren gar nicht fertig lackiert und so. Und es ist alles, also du, wenn du die Karre so siehst, denkst du halt, okay, die hat vielleicht auch einer irgendwie selber in der Garage zusammengebastelt oder so. Also so sieht sie ein bisschen aus.
Okay.
Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe da jetzt keinen. Ich finde Ferrari schon cool irgendwie so als Hersteller, aber
ich passe halt einfach nicht rein.
Ja.
Ich muss das Kind beim Namen nennen. Ich habe einmal in einem Ferrari gesessen. Bin ich auch einmal gefahren. Das war cool, aber heute passe ich einfach in so ein Ferrari nicht mehr rein. Dann muss ich mich erstmal mit Öl eincremen, damit ich da so reinslide.
Ferrari hat ja noch keinen SUV, oder?
Noch haben sie.
Ja?
Kostet 700.000 Euro. Habe ich mir schon angeguckt.
Okay.
Also gibt's auch, also kannst du nicht mehr bestellen, glaube ich. Aber haben sie auf jeden Fall und kostet gebraucht 700.000 Euro.
Es gab ja mal, der ist schon alt, also der ist bestimmt schon 10 Jahre alt oder so. Es gab mal so ein Ferrari-Modell, der sieht fast ein bisschen aus wie so ein Kombi, wie so ein Panamera oder so. Den fand ich immer ganz geil. Also der sieht cool aus. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt.
Das ist der Puro Sangue.
Kann sein.
Also der sieht, ist so eine Mischung aus Panamera und Mercedes GT63. So eine Mischung aus beiden so. Er könnte auch ein Porsche sein, wenn man es genau nimmt.
Also ich guck mal eben, ja, genau. Ja.
Den habe ich mir angeguckt, da passe ich auch rein. Aber ich hatte keine 700.000 Euro. Und Leasing war mir zu teuer.
Ja.
Und ich meine, machen wir uns auch nichts vor, ne? Das ist wirklich für Leute, meiner Meinung nach, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen.
Ja, und wie gesagt, man muss, also es ist, glaube ich, bis heute so, also da wird sich qualitativ und so sehr viel auch verbessert haben, aber ich glaube, es ist heute so, dass du wahrscheinlich für die Hälfte oder ein Drittel der Kohle, also ganz objektiv betrachtet, einfach bessere Autos kriegst.
Ja, klar. Also definitiv. Was ich bei dem ganz cool finde, ist, die Türen gehen beide von innen nach außen auf. Also wenn du die hintere Tür aufmachst und die vordere Tür aufmachst, dann gehen die beide so nach außen. Das finde ich ganz witzig. Aber ich würde dann immer noch sagen, ey, nicht für 700.000 Euro. Wahrscheinlich gibt es den auch schon günstiger. Aber selbst das wäre mir, nee. Also wenn ich so weit wäre, dass ich mir ein Auto für, keine Ahnung, 300.000 bis 700.000 Euro holen könnte, ohne dass es mich juckt. Da gibt es andere Autos, die ich richtig geil finde.
Ja.
So. 1987 veröffentlichte Disney die Animationsserie DuckTales, die Dagobert Duck und seine Neffen auf spannende Abenteuer schickte. Die humorvollen Geschichten, untermalt vom ikonischen Titelsong, wurde weltweit ein Hit und setzte neue Maßstäbe für Animationsserien. Und die Videogames dazu waren auch ganz geil. Habe ich hart gefeiert, die Serie. Fand ich richtig cool. Also ich mochte auch hier Donald Duck Bücher. Diese, weißt du? Diese dicken.
Aus Entenhausen.
Lustiges Taschenbuch.
Ja, genau.
Lustiges Taschenbuch habe ich geliebt, habe ich alle gesammelt und irgendwann fingen sie dann an, den Buchrücken sozusagen so zu machen, dass du daraus ein Bild, also dass daraus ein Bild entsteht. Und da war es vorbei. Da bin ich ausgerastet. Dann dachte ich so, ey, es wird keinen Morgen mehr geben. Das fand ich richtig, also DuckTales fand ich richtig cool. Ich war ein Disney-Fan und fand Donald Duck auch ziemlich cool und das war tatsächlich eine meiner Lieblingsserien.
Habe ich irgendwie verpasst, keine Ahnung. Aber ich habe zum Beispiel auch nie die Comics gelesen.
Sag mal.
Ja, weiß nicht.
Kennst nicht Gundel Gaukli? Das war mein erster Crush.
Nee. Nee, kenne ich nicht. Habe ich auch, also ich habe die Serie nie gesehen. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie, also es gab noch so eine andere Disney-Show, das waren immer so kurze Episoden, dann halt mit Pluto, Mickey Mouse und so, also diesen ganzen typischen Charakteren, aber es war definitiv nicht DuckTales, weiß nicht. Und dass es Videospiele dazu gab, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel.
Doch, gab's.
Ja, ich habe Tim und Struppi
heftig. Fand ich auch richtig geil. Also ich fand sowieso diese großformatigen Comics, habe ich gefeiert. Clever und Smart, Fischstraße 13, Asterix Obelix, Tim und Struppi, fand ich richtig geil.
Ja, Asterix habe ich auch gelesen, aber das andere, was du jetzt gerade aufgezählt hast,
Fischstraße 13 war geil. Das war so ein Teenager-Comic, weil der war schon ein bisschen böse. Es war halt so ein Haus, also so ein Mietshaus. Und da sind dann halt, da haben halt auf jeder Etage haben dann halt irgendwelche Leute gewohnt und daraus haben die einen Comic gemacht. Das war richtig gut.
Okay.
Fischstraße 13 kann ich jedem nur empfehlen. Naja. Ja, das war das Jahr 1987.
Das ging ja ganz schön schnell vorbei.
Ja, nächstes Jahr wird Monte geboren. Kommt dazu in den Podcast? Nein, ich glaube nicht.
Ja, mal gucken.
Mal gucken. Ruf ihn mal an. Ja, Monte hier, komm. Cool, dann würde ich sagen, bis nächste Woche in alter Frische und auf Wiedersehen.
Adios.